Und aus gegebenem Anlass hören wir jetzt hier auf Radio 3 einmal kurz in einen berühmten Song aus dem Jahr 1983 rein.
Ich glaube, wir sind schon ziemlich weit. Ich kann den Leuchtturm nicht mehr sehen. Ich gebe dir, wohin du willst. Auch bis ans Ende dieser Welt. Am Meer, am Strand, wo Sonne scheint. Wir sind dir alleine.
Und dann geht es so weiter. Nena mit Leuchtturm, ein Song, der meine jetzige Gesprächspartnerin hier sehr geprägt hat, die Musikjournalistin Juliane Streich. Sie hat sich im Rahmen einer Buchreihe mit berühmten und auch nicht so bekannten Musikerinnen des 20. und 21. Jahrhunderts beschäftigt. Der erste Band hieß These Girls, dann kam These Girls 2 und jetzt ist der dritte Band raus, These Girls Forever. Also eine Trilogie über Ikonen feministischer Musikgeschichte und auch eine Hommage an die Vorreiterin der Popkultur. Darin schreiben verschiedene Autorinnen und Autoren über ihre Beziehung zu einer jeweiligen Musikerin und Juliane Streich schreibt eben über Nena. Herzlich willkommen hier bei uns, Juliane Streich.
Ja, hallo.
Warum Nena, warum dieser Song? Was verbinden Sie damit?
Ja, also Nena war tatsächlich die erste CD, die ich hatte als Kind, oder meine Familie hatte diese CD und ich weiß nicht wieso, weil wir hatten eigentlich gar keinen CD-Player und als wir dann irgendwie einen CD-Player gekauft haben, war das quasi die erste, die wir hatten und ich habe dann da quasi gelernt, wie man mit einem CD-Player umgeht, also dass man alles Cooles machen kann, zum Beispiel immer wieder zurück und den gleichen Song hören und nochmal und nochmal und nochmal und das war dann Leuchtturm, den fand ich immer am allerbesten. Und ja, keine Ahnung warum, aber der ist dann auch einfach so hängen geblieben bei mir.
Und gefällt er Ihnen immer noch?
Ja, aber eigentlich würde ich das ungern zugeben. Also, nee, wenn ich ihn höre, ich muss schon mitsingen und ich freue mich dann auch immer, weil das ist schon auch ein großer Popsong.
Das sind dann diese Guilty Pleasures, ne?
Ganz genau.
Das Buch beginnt bei Claire Waldorf, Anfang des 20. Jahrhunderts und endet bei der aktuell 26-jährigen französischen Sängerin Sahoudi Sagazan. Also eine ziemlich enorme Bandbreite und das, obwohl sie ja schon 2 Bücher rausgebracht haben. Gibt es irgendwas, was diese frühen Interpreten wie Waldorf oder aber auch Josephine Baker oder Marlene Dietrich mit den heutigen aktuellen Sängerinnen verbindet?
Ja, dann doch überraschend viel, finde ich. Also gerade bei Waldorf zum Beispiel, die war ja so eine krasse Vorreiterin, finde ich. Also wenn man jetzt so hört, was die so gemacht hat und wie die drauf war. Ich meine, die war queer, die hat mit einer Frau zusammengelebt, die hat Songs darüber gesungen, dass Männer raus aus dem Reichstag sollen. Das war, ich glaube, 1909 ist die zum ersten Mal aufgetreten. Ne? Also so, und vor dem Weltkrieg war die auch schon unterwegs und dann in den 20ern. Und da ist, glaube ich, ganz viel, was man heute noch als modern und besonders und speziell und witzig und cool bezeichnen würde. Das hatte sie alles schon. Und das zieht sich sozusagen bis heute auch. Marlene Dietrich, die Sie jetzt genannt haben, die war, ist ja auch top aktuell. Ne? Jetzt auch so mit so Antikriegsliedern und die sich als Antifaschistin immer schon bezeichnet hat. Und das sind ja alles Themen, die uns ja nun auch leider heute immer noch beschäftigen. Von daher zieht sich leider dann doch sehr viel durch diese über 100 Jahre Musikgeschichte.
Ja, und spannend finde ich ja auch, dass wenn jüngere Musikerinnen und Musiker dieses Buch lesen, können sie diesen Zusammenhang auch herstellen, falls sie Claire Waldorf nicht, oder Marlene Dietrich kennt man ja vielleicht, aber Claire Waldorf vielleicht nicht so. Das bringt ja auch dann einen Rückblick auf jetzt für die jüngere Generation. Sie haben eine Lieblingsgeschichte in dem Buch über die Band The Shags. Wir hören da mal ganz kurz rein.
And the skinny people want what the fat people's got. And the fat people want.
Also ganz kurz, weil es klingt vergleichsweise gar nicht mal toll. Welche Geschichte bewirkt sich hinter dieser Frauenband The Shags?
Das ist wirklich so eine abgefahrene Geschichte. Die kannte ich nämlich vor dem Buch auch nicht. Die wurde mir zugetragen von dem Autor Frank A. Schneider, der die auch aufgeschrieben hat. Das waren so 3 Töchter, also quasi 3 Schwestern. Und ihr Vater, dem wurde von seiner Mutter, also von ihrer Oma quasi vorausgesagt, dass er so, sie hatte 3 Voraussagen, 2 sind Erfüllung gegangen, die kenne ich aber gar nicht, betrafen auch eher seine Frau. Und die dritte war, dass er erfolgreiche Töchter hat, die Musik machen werden. Er hatte nun aber gar keine Ahnung von Musik, aber er hat ihnen dann so Gitarren gekauft und dann hat er die irgendwie können. Und die hatten aber ganz offensichtlich auch nicht so richtig Bock oder vor allem auch nicht so richtig Talent. Und hat die dann so genötigt, da zu spielen und hat auch so ein Studio bezahlt. Und da hat dann noch der Aufnahmeleiter gesagt, ja, vielleicht sollten wir die Gitarre noch mal ein bisschen stimmen. Und er so, nee, die waren teuer, die habe ich so gekauft. Und also auf jeden Fall haben die dann diese Platte aufgenommen und die wollte dann auch keiner hören. Und die ist dann so ein bisschen verschütt gegangen oder wurde auch wieder teilweise vernichtet, glaube ich. Und dann ist sie aber irgendwann später, so 10 Jahre später, also das war 69, glaube ich, die erste Aufnahme. Und da, als dann schon so Punk gab und so, da haben ja alle so ein bisschen vielleicht, oder ein paar Leute so ein anderes Gehör für Musik auch bekommen. Und irgendwie hat jemand da diese Platte in die Hand gekriegt, zum Beispiel Frank Zappa auch. Und der hat dann so einen Spruch gemacht wie, ey, die sind ja besser als die Beatles. Und okay. Kurt Cobain hat sie dann später auch, The Shacks, auch als eine seiner, ich glaube, 10 oder 20 Lieblingsbands, sind die auch aufgetaucht. Also die hatten so ein krasses Revival, der Vater war dann auch schon tot. Die wurden also später nochmal wiederentdeckt. Und ich glaube schon auch, dass dieser Beatles-Vergleich natürlich eher ironisch zu sehen ist. Aber irgendwie finde ich es eine ganz fantastische Geschichte.
Auf jeden Fall. Was würden Sie denn sagen, was sind denn heute bei den jüngeren Musikerinnen so ja, Vorreiterinnen, auch vielleicht für den Feminismus? Also ich denke da jetzt zum Beispiel mal an Iggy Mel, die sorgt ja, die junge Rapperin, die sorgt ja sowohl für Begeisterung als auch für Verstörung, als sie da mal im ZDF-Morgenmagazin auftreten durfte. Eine Sängerin, die für den sogenannten Fotzen-Rap bekannt ist.
Ja, genau. Und auch da kann man auch wieder sehen, dass da auch die Musikgeschichte viele Referenzen hat. Ne? Also den sogenannten Fotzen-Rap, der hieß, glaube ich, damals, ich weiß nicht, ob er da schon so hieß, aber als Lady Bitch Ray hat den auch schon gemacht vor so 20 Jahren, 30 Jahren irgendwie. Und oder auch, keine Ahnung, Tic-Tac-Toe ging ja vielleicht auch schon ein bisschen in die Richtung und so. Also es gab das alles schon, jetzt ist es ein bisschen berühmter und ein bisschen krasser geworden. Und ich finde, Iggy Mel, da ist zum Beispiel auch die Frage, ist das jetzt feministisch oder nicht? Und kann man natürlich sehen, wie man will. Aber wenn man ja zum Beispiel Feminismus so versteht, dass eine Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen da vorangebracht wird, dann finde ich schon, weil sie ja den ganzen so diesen Battle-Rap, wo so Leute gedisst werden und sowas, ja hauptsächlich Männer machen und da, oder auch, wo Männer so diese ganzen sexuellen Begriffe sich aneignen, um damit Frauen zu beschimpfen, finde ich gut, dass jetzt quasi junge Frauen kommen und sagen, okay, wenn ihr sagt, ich bin eine Fotze, dann bin ich halt eine Fotze, aber ich meine das jetzt mal positiv und sich damit so quasi dann so ein bisschen den Wind rausnehmen, also sie sind nicht mehr so angreifbar sind, weil sie halt selber einfach sagen, okay, dann bin ich halt so drauf, aber ihr kommt gar nicht ran an mich. So, also dann ja das auch wieder so zurückgibt.
Ja. Auf Festivals sind Frauen aber immer noch, also auf Musikfestivals immer noch eher unterpräsentiert, repräsentiert. Was sagen Sie, wie steht es so ganz generell um Frauen im Musikbusiness, also auch denen, die nicht als Sängerinnen an der Front stehen vor allem?
Ja, könnte besser sein, würde ich sagen. Also es war auch schon mal schlimmer und es gibt schon so Entwicklungen, auch sehr positive Entwicklungen und es gibt ja auch zum Beispiel Festivals, die sich das so jetzt extra auf die Fahnen geschrieben haben. Ne? Also ich glaube, in den USA hat jetzt Olivia Rodrigo gerade so ein Festival gemacht, wo nur Frauen aufgetreten sind. Hier war jetzt auch letztens eins, das Namen ich vergessen habe. Ja, aber es gibt es schon und dann gibt es vor allem auch diese Key Change Initiative, wo so Festival wie das Reeperbahn Festival, was Popkultur in Berlin und so, die sich da so eine Frauenquote unterschrieben haben, dass sie der folgen. Und das bringt auf jeden Fall was, finde ich. Also man hat schon, wenn man darauf achtet, dann ist man einfach viel schneller dabei oder man ist einfach aufmerksamer. Ne? Also weil das Argument ist ja immer bei so, weil das ist zum Beispiel wieder die negative Seite bei so riesigen Festivals, wie jetzt Rock am Ring oder so, da ist die Frauenquote tatsächlich immer noch richtig schlimm, also ich glaube, das waren 15% oder so, also da sind über 80% der Bands, da spielen nur Männer mit und dann hört man ja immer, ja, es gibt halt nicht so gute Frauen und so, das ist halt wirklich Quatsch. Also das
ja, das hört man immer noch, ja? Es gibt ja nicht so viele gute Frauen? Okay, interessant. Ja, das ist natürlich Quatsch, damit muss aufgeräumt werden. Vielen Dank, Juliane Streich, These Girls Forever, Teil 3 der Frauen in der Musikserie ist im Ventil Verlag erschienen. Wir haben jetzt auch einen Song aus einem der Kapitel, Tracy Chapman. Ist das auch eine Frau, die Sie gerne hören?
Ja, liebe ich tatsächlich auch sehr. Ist vielleicht auch angenehmer zu hören als The Shacks.
Ein bisschen. Danke Ihnen. Ja. Ciao.
Sehr gerne, danke.
Not for sale.